Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero.
Hallo liebe Lesenden, heute geht es endlich um meine Top 10 2021. Darauf habt ihr vielleicht länger gewartet, weil viele machen das ja direkt am Anfang des Monats oder sogar schon Ende des Jahres. Aber ich habe ja erstmal ein paar andere, in Anführungszeichen, Pflichtrubriken, die ich rumkriegen musste, wie den Monatsrückblick, also den Lesemonat Dezember und meine Neuzugänge für den Januar. Ja, aber jetzt bin ich hier. Ich hatte auch noch den Jahresrückblick, fällt mir gerade ein. Aber jetzt habe ich die Top 10 meiner Lieblingsbücher 2021. Aber zunächst einmal, wie immer, gibt es die Frage der Woche, beziehungsweise den Teaser darauf. Am Ende löse ich es dann auf. Ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, haben dich Bücher im Leben beeinflusst, zum Beispiel bei der Berufswahl? Da könnt ihr jetzt erstmal drüber nachdenken, ob das bei euch der Fall war. Und am Ende gibt es die Auflösung. So, und jetzt geht's aber wirklich los. Ich mache das wie immer. Ich gehe rückwärts vor. Ich fange mit Platz 10 an. Und am Ende gibt es meine ultimative Nummer 1 des Jahres 2021. Und hier geht es nur um gelesene Bücher und Hörbücher, nicht Comics und Manga. Dafür gibt es dann nächste Woche, glaube ich, die spezielle Folge. Sondern hier geht es tatsächlich um Romane, Sachbücher, also Belletristik, ja, solche Sachen. Also ihr wisst Bescheid. So, mein Platz Nummer 10 ist Hast du noch alle? Michael Buchinger. Bei Heine erschienen, hat 320 Seiten und habe ich auch erst im Dezember 2021 gelesen. Das heißt, ich habe in meinem Lesemonat Dezember schon drüber gesprochen und es ist noch in meine Top 10 reingekommen. Das ist das dritte Buch von Michael Buchinger. Und Michael Buchinger ist ein österreichischer YouTuber eigentlich. Mittlerweile hat er sich auf andere Sachen mehr konzentriert. Er ist mittlerweile auch Kabarettist und vor allem Podcaster. Ich höre jetzt mittlerweile eigentlich jeden Dienstag seinen Podcast, Buchingers Tagebuch. Genau, und Michael Buchinger ist bekannt geworden durch seine Hassliste. Er hat monatlich eine Hassliste hochgeladen, Dinge, die er hasst, wie die hasst. Liste es schon sagt, also nicht seine Monatsfavoriten oder so, sondern die Dinge, die er hasst, und das verpackt er immer irgendwie in lustige Anekdoten und es macht einfach Spaß. Und ich finde es so cool, weil es muss immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein im Internet und man muss alles lieb haben und jeder muss jeden lieben. Nein, man kann auch Dinge hassen. Es gehört auch zur persönlichen Meinung dazu, und diese Philosophie habe ich vor allem 2021 so langsam für mich gelernt und möchte ich jetzt 2022 auch umsetzen. Also ich möchte jetzt nicht alles und jeden hassen, das auf gar keinen Fall. Aber ich möchte auch mal ausdrücken können, wenn ich etwas nicht mag. Und ja, freie Meinungsäußerung. Ich finde, heutzutage ist sehr viel alles so neoliberal und wir müssen alles akzeptieren und alles lieben und alles tolerieren. Und ich denke mir, nein, müssen wir nicht. Wir können auch mal sagen, was uns nicht passt. Also auf einer sachlichen Ebene mehr oder minder. Ja, auf jeden Fall ist das Michael Buchingers drittes Buch. Und ja, es war wieder super lustig, es hat Spaß gemacht, es war vor allem sehr relatable. Er bringt immer Sachen auf den Tisch, die empfinde ich genauso. Ich nehme jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es in dem Buch war oder in einem Video oder im Podcast. Ich vermische gerade alles irgendwie. Aber hassen wir es nicht alle, wenn Leute auf der Rolltreppe vor euch, wenn die Rolltreppe zu Ende ist, dann stehen bleiben und nicht direkt loslaufen, weil die sich erstmal orientieren wollen. Und hinten, also die Rolltreppe läuft ja weiter. Ich hasse das. Leute, lauft doch einfach mal weiter und macht die Rolltreppe frei. Da kommen hinter euch noch Leute. Ja, also mag ich sehr, sehr gerne. Und deswegen ist das Buch auf meiner 10 gelandet. Jetzt geht's weiter mit Platz 9. Ich habe letztes Jahr einige Biografien gehört. Ich glaube, dieses Jahr mache ich auch gut damit weiter. Als Hörbücher eignen sich Biografien immer sehr, also für mich sehr gut. Finde ich besser als so Thriller oder Romane. Ich kann Hörbüchern, also Biografien und Autobiografien besser als Hörbuch folgen, weil es sich dann so ein bisschen anfühlt wie ein Podcast. Anders als bei Romanen oder Thrillern, irgendwie, keine Ahnung, habe ich für mich entdeckt, dass Biografien sehr gut funktionieren als Hörbuch. Und eine Biografie hat mir besonders gut gefallen, und zwar Wie viel wiegt dein Leben? Von Antonia C. Wesseling, im Buchfunk Verlag erschienen, also das Hörbuch. Ich glaube, Antonia C. Wesseling hat es zusammen mit Madia Kelling-Bergner geschrieben. Jedenfalls sehe ich den Namen hier in meinen Notizen noch. Und die Laufzeit von dem Hörbuch sind 7 Stunden und 12 Minuten. Und ja, das Buch, die Printausgabe, hätte 256 Seiten gehabt. Und Antonia Wesseling ist auch eine YouTuberin, allerdings kenne ich sie nicht von YouTube. Ich habe, nachdem ich das Hörbuch gehört habe, mal in ihre Videos reingeschaut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie verfolge oder daher kannte, sondern es ist einfach bei BookBeat aufgeploppt und ich fand die Inhaltsbeschreibung so interessant, denn hier geht es auch um ihr Leben als Magersüchtige. Genau. Oder, ja, Magersucht war es, glaube ich. Bulimie war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war Magersucht. Und vor allem, ja, ist es keine Biografie. Also diese Biografie soll schon anderen helfen, aber sie sagt immer wieder klipp und klar, das war mein Weg, der muss nicht der richtige für dich sein. Und vor allem nimmt euch kein Beispiel an mir, weil ich habe natürlich auch viele Dinge falsch gemacht. Und sie sagt einfach, sie bringt nur ihre Erfahrungen auf den Punkt und ihre Gedanken dabei und vor allem gibt sie zu, dass es mit ihr auch nicht leicht war und wie schwierig es auch mit ihr sein kann. Und ja, bei mir in meinem näheren Umkreis gab es oder gibt es auch einen Fall von Magersucht und das hat mir ein bisschen mehr Verständnis beigebracht. Auf der anderen Seite mir aber auch verdeutlicht, dass meine Handlungsweisen jetzt nicht unbedingt falsch waren, weil, ja, irgendwann an einem Punkt, wir sind alle keine Experten, da machen wir selbst Fehler oder wir wissen nicht weiter und ja, so ist es dann nun mal. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Auf jeden Fall hat mich das Buch berührt. Es hat mir ein bisschen mehr Verständnis beigebracht und ich habe auch ein bisschen mehr Wissen erhalten über diese Krankheit. Also ich fand das richtig, richtig gut. Also ja. Und mir fällt gerade auf, dass Madia Kelling-Bergner wahrscheinlich die Stimme ist. Die Synchronsprecherin. Nee, wie nennt man das? Die Sprecherin halt des Buches. Genau. Weil Antonia C. Wesseling es nicht selbst gesprochen hat. Daher habe ich den Namen notiert. Das war die Sprecherin des Hörbuchs, die das ganz gut gemacht hat. Okay. Dann haben wir auf Platz 8 ein ungewöhnliches Hörbuch, was auch als Printausgabe erschienen ist, wobei ich mir denken könnte, dass die Printausgabe nicht in den Top 10 gelandet wäre. Glaube ich jedenfalls. Das Hörbuch ist auf jeden Fall in den Top 10 gelandet, weil es einfach so witzig war. Und es war schon fast auch ein bisschen Hörspiel und nicht Hörbuch. Und zwar handelt es sich dabei um Unser schönes Deutschland von Chris Gelettnecki, ich hoffe, oder Gelettnecki, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, und Marc Werner, gesprochen von Bastian Pastewka und Anke Engelke. Bei Mai Spaß erschienen, also der Verlag ist Mai Spaß, gehört glaube ich zu ProSieben und sowas, ProSieben Sat.1 Media AG. Das Hörbuch hat eine Laufzeit leider nur von 3 Stunden 27 und das Buch hätte 336 Seiten gehabt, ich glaube mit vielen, vielen Bildern. Das ist der Vorteil von der Printausgabe, aber der Nachteil der Printausgabe ist, dass man nicht Bastian Pastewka und Anke Engelke hört, denn da schlüpfen sie in die Rollen von Wolfgang und Anneliese. Anneliese, bin ich da richtig? Wieder mal. Die beiden schlüpfen in ihre, ich sag mal, Volksmusik-Egos, Alter-Egos, glaube ich, heißt das. Und da hatten sie schon ein paar TV-Shows, vor allem diese Weihnachtsshow, wo sie quasi das Musikantenstadel so ein bisschen veräppeln und in dieses Volksmusik-Duo, Leben einsteigen. Ich weiß gar nicht, wie ich heute rede. Egal. Auf jeden Fall spielen sie beide ein Volksmusikduo, wobei Wolfgang so ein bisschen, ich sag mal, rassistisch ist. Er ist ein Chauvi, er ist ein Macho. Und Anneliese ist so seine zickige Ehefrau. Und in diesem Buch geht es darum, dass sie eine Tour machen durch Deutschland. Eine Art Reiseführer soll das sein. Aber ja, sie berichten, wie schön Deutschland ist und wie schön manche Gegenden sind. Aber ihnen passieren auch halt lustige, komische, seltsame Sachen. Und das ist einfach zu witzig. Zwischendurch gibt es sogar ein paar Lieder, die man auch schon aus dem Fernsehen kennt teilweise. Und so diese ganze Mischung, ich sag ja, es ist fast schon wieder wie ein Hörspiel. Es ist einfach genial und macht so viel Spaß. Kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 8 gelandet in meinen Top 10. Ganz tolles Hörbuch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die Printausgabe so toll wäre. Aber wenn ihr gerne Hörbücher hört, müsst ihr euch das unbedingt angucken. Das Lustige ist, wir haben das, oder ich habe das auch im Urlaub gehört, als wir auch eine Tour durch Deutschland gemacht haben. Und wir waren im Ruhrgebiet und dort kommen Wolfgang und Anneliese auch vorbei und sie erzählen halt auch über Dinge, die wir gesehen haben. Und dann war das total relatable auch. Also ganz geniales Hörbuch, hat viel Spaß gemacht. Und ich muss, also während ich das hier erzähle, habe ich die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, weil ich mich daran erinnere, wie lustig und wie viel Spaß das gemacht hat. Ja. Okay, jetzt wird's aber wieder ernst, nicht so lustig. Auf Platz 7 ist Schockgefroren gelandet, wie ich 86 Tage in der Gewalt meines Peinigers überlebte. Von Sascha Butzmann und Daniel Oliver Bachmann, gesprochen von Christopher Meyer und ist bei Lind & Co. erschienen, hat eine Laufzeit von 6 Stunden 49 und die Printausgabe hat 288 Seiten. Und hier erzählt tatsächlich Sascha Butzmann selbst, also nee, der Sprecher ist jemand anderes, aber in dem Buch geht es um Sascha Butzmanns Leben. Und zwar wurde er als Kind entführt von einem Mann und in einem, ich glaube Wohnwagen war das, gefangen gehalten über 86 Tage. Und der Mann hat sich halt unter anderem sexuell an ihm vergriffen und er erzählt halt, wie die Zeit da drin war, wie er damit klargekommen ist, wie er sich in seiner Fantasie zwischendurch geflüchtet hat und wie er am Ende zum Glück wieder frei kam, wie er gerettet wurde. Und das Ganze hat mich absolut berührt, es war schockierend, es ist so, also ja, man kann es einfach nicht glauben, so, also klar, es ist passiert, es ist Wirklichkeit, aber für mich ist es unverständlich, wie Menschen sein können und was sie mit Kindern anstellen können. Und ja, das hat mich einfach tief getroffen. Also es hat mich wirklich betroffen gemacht. Ja, und es ging mir sehr nah und deswegen, ja, kam es jetzt hier in meine Top 10. Wenn Bücher mich so stark berühren, dann sind die natürlich nachhaltig in meinem Kopf und ja, deswegen konnte ich auch nur 5 Sterne vergeben. Wie alle Bücher, die ich jetzt hier erwähne, haben übrigens 5 Sterne bekommen. Durchweg. Ja, da gab es andere Jahre, glaube ich, wo ich auch mal 4 Sterne Bücher in die Top 10 mit reinnehmen musste, weil ich nicht genug 5 Sterne Bücher hatte für die Top 10. So rum. Aber diesmal habe ich wirklich nur 5 Sterne Bücher in diesen Top 10. Ja, und mehr möchte ich jetzt auch dazu nicht sagen zu dem Buch. Es ist harter Tobak, nicht für schwache Nerven. Wer sowas nicht lesen kann, sollte es nicht lesen oder hören. Ansonsten, wer sich mit diesem emotionalen Thema befassen möchte, der ja, sollte sich das zu Gemüt führen oder kann sich das zu Gemüt führen, zu Gemüte führen. Jetzt machen wir weiter mit Nummer 6, Platz 6. Das ist jetzt wieder ein bisschen heiterer zum Glück. Und zwar ist das das Buch von Olivia Jones, die Biografie Ungeschminkt. Auch von ihr unter anderem gesprochen im Hörbuch. Bei Rowohlt erschienen und hat 288 Seiten. Ich weiß leider nicht, wie viele Seiten das Hörbuch hat, aber ich habe parallel, wie viele Seiten das Hörbuch hat, wie lange die Laufzeit des Hörbuchs ist. Ich habe es nämlich parallel dazu gehört, wobei das Buch ein paar Interviews hat, also die Printausgabe hat Interviews, die das Hörbuch nicht hat, Aber das Hörbuch wird, wie gesagt, von Olivia Jones selber gesprochen, aber einige Parts werden auch von ihrer Family, sage ich jetzt mal, von ihren Freunden übernommen. Da hat sie mit involviert, was ich cool finde. Und jo, da erfährt man, wie Olivia Jones Leben so abgelaufen ist, wo sie aufgewachsen ist und als Oliver quasi, wie sie nach Hamburg kam und dort zur quasi Drag Queen der Nation wurde und was das alles zu bedeuten hat, wie viel Hass ihr entgegengebracht wird oder wie sie sich halt für die Community eingesetzt hat. Ich fand das sehr interessant und spannend, teilweise witzig. Ja, hat mir super gut gefallen. Und die Printausgabe hat auch ein paar Fotos, was ich ganz cool finde. Und halt, wie gesagt, ein paar Interviews, die das Hörbuch nicht hat. Aber dafür kann man das Hörbuch super gut hören, weil man die Stimme von Olivia und den anderen hört. Und das dann noch ein bisschen persönlicher ist. Also, wenn ihr beides habt, ist, glaube ich, die Mischung perfekt. Ich habe dann immer gestoppt, wenn ich ein Interview gelesen habe. Und ja, habe dann weitergehört und auch bei den Bildern habe ich Pause gemacht. Ja, ein richtig gutes Buch. Ja, war auch Zeit, dass Olivia Jones mal ein Buch herausbringt und jetzt war es endlich soweit. Ich habe es quasi fast bei Veröffentlichung direkt gekauft und hat mir sehr gut gefallen. Jetzt kommen wir schon zu den Top 5. Es wird spannend. Auf Platz 5 bei mir gelandet ist ein sehr, sehr, sehr kurzes Kinderbuch, also ein Bilderbuch, Kinderbuch. Aber Erwachsene können und sollten dieses Kinderbuch auf jeden Fall auch lesen. Es geht um das Neinhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Hen hat die Zeichnungen produziert und Marc-Uwe Kling hat die Geschichte beigetragen. Und das Ganze ist bei Carlsen erschienen, hat wie gesagt nur 48 Seiten, ist sehr kurz, mit vielen bunten Bildern. Ja, hat mir aber so gut gefallen, es war so witzig, hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, dass es bei mir in die Top 5 reingekommen ist. Obwohl es kein tiefgründiger, längerer Roman ist oder auch keine bewegende Autobiografie, sondern es ist ein Kinderbuch, was auch einfach nur des Spaßes dient. Also Marc-Uwe Kling sagt es dann auch am Ende. Normalerweise haben Kinderbücher immer noch so eine Moral oder sollen pädagogisch wertvoll sein und das ist das Neinhorn nicht. Da gab es ja Kritiken dazu bei Amazon, die ich mal hier vorgelesen habe im Podcast, dass sich Eltern beschwert haben, dass es zu unpädagogisch sei. Aber sorry, Leute, nicht jedes Kinderbuch muss pädagogisch wertvoll sein. Es kann auch einfach mal nur zum Spaß gelesen werden. Warum nicht? Und Spaß ist auch eine gute Eigenschaft, die man Kindern vermitteln sollte. Humor ist wichtig. Und ich finde, diese Wortwitze, ich finde es genial. Also ich stelle mir das jetzt vor als Kind, kleines Kind. Am besten kriege ich das Buch vorgelesen und ich finde das Buch witzig wegen den ganzen lustigen Bildern vom Neinhorn und den anderen Tierchen. Und die Geschichte ist auch ganz nett und werde die Geschichte mögen. Und dann werde ich älter und greife nochmal zu dem Buch und denke, ach, das steckt da noch da drin. Ach, hier ist ein Wortwitz, den ich damals nicht verstanden habe. Und man lacht dann noch mehr. Und dann vielleicht als Erwachsener sieht man das Buch nochmal mit ganz anderen Augen. Also es ist ein All-Ager eigentlich. Ein Kinderbuch oder ein Bilderbuch für alle Altersklassen. Also ich denke, ich werde es auch noch ein paar Mal lesen. Ich habe mittlerweile auch die Fortsetzung mir gekauft und gelesen diesen Monat. Da kommt auch noch eine Review dazu hier im Podcast. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde, es eignet sich super gut als Geschenkbuch, wenn man mal jemandem eine Freude machen möchte. Da fällt mir gerade was ein. Ich weiß, wem ich es jetzt verschenken werde. Ja, gute Idee. Ist mir gerade eingefallen. Ich muss es direkt nochmal bestellen. Und jo, deswegen bei mir auf Platz 5 gelandet. Dann geht es weiter mit Platz 4. Und zwar ist das wieder ein Kinderbuch, aber diesmal kein kurzes Bilderbuch, sondern schon ein ganzer Roman. Die Abenteuer des Olli Glockenherz von William Joyce im Sauerländer Verlag erschienen, hat 288 Seiten. Und ich hatte das Buch zufällig bei Jokers entdeckt. Dort gibt es ja vor allem Mängelexemplare und Remittenten und sowas. Und da gab es dieses wunderschöne Kinderbuch für 4,99 Euro, da musste ich zuschlagen und ich habe es dann gelesen und ich sage einfach nur, wow. Die Geschichte ist ganz cool, ganz interessant, ein bisschen düster. Manchmal denke ich mir auch, vielleicht zu düster für Kinder. Es geht um einen Jungen und er bekommt von seiner Mutter ein Plüschtier geschenkt, und zwar Olli Glockenherz. Glockenherz, weil die Mutter eine Glocke eingearbeitet hat in dieses Plüschtier, was ursprünglich ihrem Plüschtier aus der Kindheit gehört hatte. Und so trägt quasi Olli Glockenherz das Herz von dem Plüschtier der Mutter, von dem ehemaligen Plüschtier der Mutter. Und Olli und der Junge, ich weiß leider den Namen jetzt gerade nicht mehr, werden beste Freunde. Und Olli nimmt natürlich der Junge nimmt sein Olli Glockenherz überall mit. Und Olli, also es ist ein Kinderbuch, deswegen, also so Fantasy-Kinderbuch, deswegen kann Olli auch sprechen und die haben eine Verbindung. Erwachsene können das wahrscheinlich nicht sehen oder hören, aber der Junge kann es auf jeden Fall. Doch dann wird Olli eines Tages entführt von einer bösen Marionette, glaube ich, war das. So eine Clowns-Marionette oder Clowns-Puppe auf jeden Fall. So einer düsteren, gehörte ehemals mal einem Zirkus an oder einem Jahrmarkt, sowas in der Art. Doch der ist leider pleite gegangen und deswegen verrottet die Puppe wie auch der ganze Zirkus vor sich hin. Und dadurch ist diese Clowns-Puppe böse geworden, sage ich jetzt mal so ganz platt. Und es entführt die Lieblingspuppen von Kindern und deswegen wird auch Olli Glockenherz entführt. Und dann geht's los, dass der Junge sich auf die Suche, mitten in der Nacht auf die Suche nach Olli macht. Und ich habe da, glaube ich, auch Kritiken vorgelesen von Amazon, dass da halt wirklich genannt wird, dass es zu düster ist, dass es auch zu gefährlich ist, was Olli macht, und dass es dann Kindern zu solchen Taten verleiten könnte. Das kann ich nicht ganz abstreiten, aber als Erwachsener aus meiner Perspektive fand ich es einfach ultra toll. Und das allerbeste an dem Buch sind die Illustrationen. Es sind so schöne, düstere Illustrationen darin. Ich würde die mir vergrößert als Poster einrahmen und an die Wand hängen. So schön sind diese Zeichnungen, Bilder. Also schon alleine deswegen lohnt sich der Kauf. Selbst wenn ihr keinen Bock habt, die Geschichte zu lesen, kauft euch das Buch wegen den Bildern und schaut euch die Bilder an. Ja, also diese Künstlerin muss noch mehr solcher Bilder zeichnen und dann ein Artbook rausbringen. Also das ist so fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Bilder reichen, aber ich glaube schon, es sind einige Bilder da drin. Die könnte man auch zusammenfassen als ein Artbook. Also super klasse. Ich lieb's. Das sagt man doch jetzt so in der Jugend, oder? Lieb's. Ja, deswegen absolute Empfehlung. Und jetzt sind wir schon bei den Top 3. Wie lange habe ich gesprochen? Über 20 Minuten, okay. Also, ich habe gedacht, ich bin hier ein bisschen schneller durch, aber ja, es wird wieder eine ganz normal lange Folge, vielleicht ein bisschen länger, mal sehen. Egal, Platz 3. Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt von Aminata Touré, gesprochen von Aminata Touré. Im Argon Verlag erschienen ist ein Hörbuch, hat eine Laufzeit von 6 Stunden und 10 Minuten und die Printausgabe hätte 272 Seiten. Und ich habe ja 2021 ein paar politische Bücher gelesen und das gehört dazu. Aminata Touré ist die jüngste Vorsitzende, wie nennt man das? Minister. Ach, jetzt habe ich es vergessen, wie das heißt. Ist es doch Bundestagsvorsitzende? Nee, Quatsch. Ach, warte. Jetzt muss ich hier gerade mal googeln. Aminata Touré. Eine Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Also ich glaube, die jüngste Vizepräsidentin, oder war das die jüngste Präsidentin, Landtagspräsidentin oder Landtagsvizepräsidentin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie sehr jung, hat sie so einen hohen Posten in der Politik für die Grünen bekommen und als schwarze Frau dementsprechend, also sie setzt sich für die Rechte von schwarzen Frauen ein in Deutschland und hat so über ihr Leben berichtet, wie sie aufgewachsen ist, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hatte und wie sie sich quasi langsam in die Politik reingearbeitet hatte. Es war gar nicht so ihr Sinn, Politikerin zu werden, sie ist da mehr oder minder reingerutscht. Und das war sehr beeindruckend, das hat mich zum Nachdenken gebracht und ja, hat mich auch gebildet sozusagen, weil ich bin eigentlich nicht so der politische Mensch und habe mich früher überhaupt nicht mit Politik befasst, aber ja, jetzt kam es immer mehr, dass ich mich damit befasst habe und das fand ich auf jeden Fall beeindruckend und deswegen ist es auch auf Platz 3 gekommen in meiner Liste. Ganz tolles Buch und jetzt für alle, die das Ganze abschreckt wegen Politik, es ist jetzt wirklich nicht so erzählt wie wie so eine politische Debatte oder so sachlich, es ist keine Uni-Arbeit oder Doktorarbeit oder sowas, es ist aus ihrer Perspektive freischnauze gesprochen, also ganz normaler Sprech, sage ich jetzt mal so, nicht irgendwie hochtrabend oder sowas, sondern wirklich verständlich auch für mich, der keine Politik-Ahnung hat. Und deswegen, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für jedermann, nicht nur für Politikinteressierte vielleicht. Ja. Platz 2 ist ein Buch gelandet, was sehr in der Kritik gelandet ist und wenn ich mich jetzt nicht täusche, wurde das Buch auch umbenannt. Ich weiß es aber jetzt nicht genau. Vielleicht verwechsel ich das auch. Nee, ich verwechsel es gerade. Ich glaube, ein anderes Buch wurde umbenannt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall handelt es sich um Mein Bruder heißt Jessica von John Boyne. John Boyne kennen wir zum Beispiel vom Jungen im gestreiften Pyjama. Und dieses Buch hat 256 Seiten und ist beim Fischer Verlag erschienen. Und es hat mich absolut geflasht, auch wenn es einen riesen Shitstorm bekommen hat, der mich jetzt noch aufregt. Und zwar geht es um einen Jungen, dessen Bruder sich als trans outet und von dann an Jessica genannt werden möchte. Und der Junge, es ist aus der Perspektive des Jungen geschrieben, versteht es nicht. Warum will jetzt mein Bruder Jessica genannt werden? Warum will mein Bruder eine Frau sein? Und ich fand das richtig gut dargestellt, nachvollziehbar dargestellt und berührend. Die Eltern, die damit nicht umgehen konnten und dann auch eine Entwicklung machen. Der Junge macht eine Entwicklung bis zum Schluss. Und ja, ich finde, es ist sehr zugunsten von Transmenschen geschrieben. Also ja, es ist ein Lernprozess bei Menschen, die damit noch nicht so in Berührung gekommen sind und Leute, die sich damit noch nicht befasst haben oder vielleicht auch Eltern, deren Kinder sich als trans geoutet haben, können dieses Buch lesen und lernen dadurch auch etwas und nachvollziehen, wie sich vielleicht Jessica fühlt oder ja, so in der Art. Beziehungsweise andersrum vielleicht auch, wenn Transpersonen das lesen, können sie vielleicht auch nachvollziehen, wie sich ihre Umgebung fühlt, die damit auch erstmal umgehen lernen müssen. Ich habe mal von einer Transperson auf YouTube, glaube ich, war das gehört, weiß leider nicht mehr wer, oder war das in einem Podcast, ich weiß es nicht mehr, aber sie hat gesagt, musste das Begreifen lernen seit meiner frühesten Kindheit, weil man steckt ja da drinne und man hadert mit sich selbst, aber man hat so einen Prozess, der über Jahre geht, bis bestenfalls zum Outing und dass man dann endlich der sein kann oder die sein kann, die man ist. Und diesen Prozess machen aber die Angehörigen nicht mit. Das heißt, sie werden eventuell plötzlich mit etwas konfrontiert. Vielleicht ahnen das Angehörige oder stecken jemanden in eine falsche Schublade zum Beispiel. Bei Transfrauen ist es ja häufig so, dass sie erstmal als homosexueller Mann leben und damit können dann Menschen schon eher was anfangen, aber dann sich dann nochmal als trans zu outen, ist für die Angehörigen manchmal schwer und das muss man auch mal benennen dürfen, sage ich jetzt mal so. Und der Autor ist in Kritik geraten, erstens wegen des Titels des Buches, Mein Bruder heißt Jessica, weil Jessica hier eine trans Frau oder ein Transmädchen ist und dann misgendert wird, weil sie als Bruder bezeichnet wird, was einfach nicht der Fall ist. Es ist ja aus der Sicht des Jungen geschrieben, der das nicht begreift, dass sein Bruder jetzt ein Mädchen ist. Und deswegen, mein Bruder ist Jessica. Das ist einfach plakativ dafür, für die Gefühlslage des Jungen. Und das darf man doch dem Jungen dann nicht absprechen und sagen, nee, du musst von Anfang an deinen Bruder Schwester nennen. Jetzt. Also deine Schwester auch Schwester nennen. Die ist ja deine Schwester, aber für den Jungen ist das unbegreiflich und deswegen für ihn war es immer der Bruder und jetzt soll es plötzlich seine Schwester sein. Natürlich ist er erstmal durcheinander und deswegen heißt das Buch Mein Bruder heißt Jessica, das ist vollkommen okay. Und dann wurde noch kritisiert, dass ein Mann, der nicht trans ist, über eine transsexuelle Person schreibt und eventuell zu viele Klischees benutzt, obwohl er sich gar nicht hineinversetzen kann. Also was wagte dieser Mann es sozusagen, über Transmenschen zu schreiben und dann noch auf diese Art und Weise, wenn er doch selbst nicht betroffen ist und keine Ahnung hat. Und dann denke ich mir auch, erstens, manche Klischees oder viele Klischees treffen zu, deswegen sind es Klischees geworden, weil viele Menschen diese Klischees leben sozusagen. Immer dieses Abwerten von, also Klischees sind böse, sind schlecht, die gibt es auch gar nicht. Doch, es gibt Klischees und die auch zutreffen. Sorry, es ist nun mal so, ja. Und das Zweite ist, wenn man nicht Figuren in seinen Büchern haben darf, mit denen man, in die man sich hineinversetzt, also wenn man nicht das gleiche Schicksal teilt, dann dürfen gar keine Bücher mehr geschrieben werden. Erstens, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mann ein Buch schreibe, dürften gar keine Frauen auftauchen, weil ich bin keine Frau. Das heißt, ich müsste ein Buch nur schreiben mit Männern und dann müssten ja alle Männer sein, so wie ich. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Figur habe, die Alkoholiker ist, wie soll ich denn das wissen? Ich bin doch kein Alkoholiker, also darf ich nicht über einen Alkoholiker schreiben. Ich dürfte keine Figur in meinem Buch haben, die schwarz ist, weil ich nicht schwarz bin. Oder asiatisch oder eine andere Nationalität oder sonst irgendwie. Also es ist purer Schwachsinn. Natürlich kann ich Figuren in meinen Büchern haben, die nicht komplett, mit denen ich also keine Erfahrung teile. Also ich finde es so ein, das ist auch wieder so ein neoliberaler Quatsch, wirklich. Es ist so ein neoliberaler, linksliberaler Quatsch, dass man immer alles politically korrekt machen muss. Es geht mir auf den Geist. Ich muss dazu sagen, dass es meine Entwicklung 2021 war, weil ich auch mich entdeckt habe, dass ich in diese Richtung gegangen bin mit diesem überkorrekten, mit dem moralischen Zeigefinger, links, angeblich links orientiert, hier für Liberalität, Toleranz und Akzeptanz den moralischen Zeigefinger gehoben haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich habe mir selbst den Spiegel vor Augen geführt und mich selbst reflektiert und habe gesagt, nein, andere dürfen auch eine Meinung haben und die muss nicht meiner Meinung entsprechen. Und die tut auch manchmal weh. Und es ist einfach Quatsch, dass wir alles tolerieren, alles akzeptieren müssen. Man darf auch seine Meinung äußern. Wir haben immer noch die freie Meinungsäußerung und nicht alle sind böse, nur weil sie, ihre Meinung vertreten, die nicht politisch korrekt eventuell sein könnte. Jetzt genug aufgeregt. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht den Punkt, den ich machen möchte. Und deswegen kritisiere ich gar nichts an dem Buch. Mein Bruder heißt Jessica. Ich finde es großartig. Ich lieb's. Und es ist bei mir auf Platz 2. Es war lange auf Platz 1. Aber dann kam ein Buch, was ich im Oktober gelesen habe. Und das hat mir noch besser gefallen. Und das ist meine Nummer 1. Und das ist eigentlich auch ein relativ politisches Buch oder gesellschaftliches Buch. Und zwar, ich löse es jetzt einfach auf, es ist auch ganz klar, weil ich habe eine eigene Folge dazu gemacht. Es kann nur eine geben von Caroline Kebekus. Selber auch gesprochen von Caroline Kebekus. Im Argon Verlag ist das Hörbuch erschienen und hat 8 Stunden und 32 Minuten Laufzeit. Die Printausgabe hat 352 Seiten. Und auch jetzt, ich hoffe, ich widerspreche mich jetzt nicht, wie bei Aminata Touré, Die haben natürlich ihre politischen Standpunkte, die ich auch gut finde. Zum Beispiel bei Aminata Touré die Diskriminierung der schwarzen Frau, dagegen zu arbeiten. Und Caroline Kebekus ist auch eine Feministin, die zum Beispiel jetzt ganz groß bei der Gender-Debatte dabei ist. Und ich finde zum Beispiel Gendern auch richtig und wichtig. Das ist meine Meinung. Aber ich muss auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich finde, das muss nicht sein. Da müssen wir in Diskurs gehen, müssen Pro und Contra abwägen und dann irgendwann zu einer Lösung kommen. Aber ich kann nicht jeden verurteilen, der nicht gendert. So, die meisten machen sich noch nicht mal darüber Gedanken, weil es nicht ihr Thema ist. Und deswegen gendern sie nicht. Ich kann höchstens, wenn es meiner Meinung entspricht, meine Argumente einbringen und sagen, deswegen und deswegen und deswegen finde ich es wichtig. Aber ich sag mal, es gibt genug andere Probleme auf der Welt und dann werden Menschen sagen, ja, das ist jetzt nicht mein Thema. Sorry, also ich habe mich damit nicht befasst und ich habe jetzt auch keinen Anlass, mich jetzt total damit zu befassen und deswegen gender ich jetzt nicht zum Beispiel. Das muss ich dann halt auch akzeptieren, aber es wird ja teilweise richtig abgestraft, vor allem im Internet, wenn jemand so agiert. Egal. Auf jeden Fall, das Buch von Caroline Kebekus hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war witzig. Und zwar geht es um Feminismus. Sie erzählt oder bringt quasi Argumente, warum Feminismus wichtig ist, warum die Frau gestärkt werden muss. Das Buch ist vor allem an Frauen gerichtet, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Sie erzählt aus eigenen Erlebnissen aus ihrem Leben. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr witzig erzählt und amüsant und trotzdem lernt man was dabei und hat mir neue Aspekte eröffnet, also Sachen, die mir überhaupt nicht bewusst waren oder die unterbewusst nur in meinem Hirn schlummerten. Also klar, es gab Sachen, die wusste ich, zum Beispiel erwähnt sie die Barbie und ihre unrealistischen Maße und woran sich halt kleine Mädchen dann messen wollen und dass die Barbie nicht lebensfähig wäre, wenn sie als real existierende Frau leben würde, dann würde ihr Rückgrat brechen, sozusagen, das wusste ich vorher schon, aber sie hat mir zum Beispiel vor Augen geführt, wie krass es in Trickserien auch heute noch ist, dass Frauen und Mädchen unterrepräsentiert sind. Und es gibt immer, wenn es irgendwie, es gibt mehrere Jungs, die haben alle unterschiedliche Eigenschaften und dann gibt es ein Mädchen immer und die ist meistens gleich. Also sie ist das Mädchen. Alle anderen haben irgendwie ein Persönlichkeitsmerkmal oder überhaupt eine Persönlichkeit und das Mädchen, ihre Persönlichkeit ist das Mädchen zu sein. Und meistens auch so mit typischen Klischees, die es ja natürlich gibt. Ich kenne viele Mädchen, die Pink mögen. Es ist nun mal so, viele Mädchen stehen auf Pink, aber nicht alle. Boah. Und deswegen muss man auch mal in Serien auch andere Mädchen darstellen. Und wenn das, manchmal passiert es ja, ich denke da zum Beispiel an Disneys Große Pause. Kennt ihr die Serie? Da gibt es Spinelli, ein Mädchen. Die ist mal anders als das typische Mädchen, weil sie buschikos ist. Sie prügelt sich, sie ist frech, sie kleidet sich fast schon wie ein Junge. Und das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt. Wenn es dann mal ein Mädchen gibt, was anders ist, dann wird sie wie ein Junge dargestellt. Ja, da gefällt mir Gretchen besser. Sie ist der Nerd der Gruppe. Sie trägt immer ein Kleidchen, glaube ich. Aber sie ist jetzt nicht dieses pinke, hübsche Girly, sondern sie hat ihre Nerdigkeit als Persönlichkeitsmerkmal. Naja, egal, es führt jetzt zu weit. Wenn ihr mehr über dieses Buch erfahren wollt, dann hört in die Podcast-Folge rein. Da habe ich zusammen mit Dario über das Buch gesprochen, über das Hörbuch vor allem. Ist bestimmt hörenswert und das war jetzt mein Platz 1, mein Lieblingsbuch 2021. Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr kommt. Ja, und damit bin ich jetzt fast am Ende der Folge angekommen. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Ich hatte ja am Anfang die Frage schon vorgestellt. Haben dich Bücher im Leben beeinflusst, zum Beispiel bei der Berufswahl? Wie kam ich eigentlich zu dieser Frage? Ich habe gesehen, dass, ich bin ja jetzt schon seit 11 Jahren in diesem Buchblogger-Business, früher auf dem Blog, auf YouTube, Booktube und jetzt vor allem auf Bookstagram unterwegs. Und einige Menschen habe ich gesehen, vor allem junge Menschen, die, als sie angefangen haben, noch SchülerInnen waren und dann erwachsen wurden und dann irgendwas in diese Richtung entweder angefangen haben, eine Ausbildung zu machen im Buchhandel zum Beispiel oder beim Verlag oder ein Studium Literaturwissenschaften, Germanistik oder sowas angefangen haben, weil die so eine große Liebe für Bücher entwickelt haben. Genauso wie viele Anime- und Manga-Fans Japanologie studieren möchten. Oder eine Ausbildung machen in die Grafikrichtung, wenn man das Talent jedenfalls hat. Egal. Und deswegen habe ich mal gefragt, wie das so bei anderen ist. Bei mir ist es nicht so. Bei mir war der Berufsweg eigentlich schon entschieden, als ich angefangen habe zu lesen. So richtig. Ich habe früher schon gelesen, natürlich als Jugendlicher, aber exzessiv habe ich erst angefangen, als das bei YouTube aufgeploppt ist und ich so in die Bücherszene reingerutscht bin, und da war ich schon längst im Studium. Oder fast schon am Ende des Studiums. Da war schon kein Weg mehr zurück. Ja, aber ich könnte mir heute tatsächlich vorstellen, wenn ich jetzt den Beruf wechseln würde, würde ich auch in die Literaturrichtung gehen. Vor allem bin ich ja auch Autor nebenbei. Das ist ja auch eigentlich so eine Richtung, die sich daraus entwickelt hat. Und deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. So als Lektor zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen zu arbeiten. Korrektor vielleicht auch. Korrektor wäre für mich, glaube ich, die chilligere Arbeit. Nur Fehler korrigieren, ohne inhaltlich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Korrektor auch inhaltlich irgendwie daran arbeiten muss. Aber nur Rechtschreibung und so. Bücher lesen, die toll sind, und dann die Rechtschreibung kontrollieren. Das ist natürlich ätzend, wenn man Bücher lesen muss, die langweilig sind. Aber ja, kriegt man auch hin. Naja, egal. Auf jeden Fall haben geantwortet. So, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Der war hier gerade irgendwo unter den Tisch gefallen und ich musste den suchen. Jetzt ist der Faden wieder da. Ich habe ihn. Geantwortet haben 29% mit Ja. Also tatsächlich haben 29% einen Beruf zum Beispiel ergriffen, oder die Bücher haben anders ihr Leben beeinflusst, stark beeinflusst, und bei 71% allerdings, also der größten Mehrheit ein bisschen weniger als ein Dreiviertel, da hat das Lesen jetzt keinen Einfluss auf ihr Leben gehabt. Ist interessant. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr gerechnet in der Community. Aber es ist, wenn man so drüber nachdenkt, bei der Berufswahl kann man es ganz klar festmachen. Aber ich habe auch überlegt, abgesehen von der Berufswahl, wo könnten mich Bücher beeinflusst haben? Höchstens jetzt, wie ich es gerade gesagt habe, in meiner politischen Denkweise. Da haben mich jetzt 2021 ein paar Bücher beeinflusst. Auch mit diesen, mit diesem Stoppen von Neoliberalismus, Linksliberalismus, Dingens bei mir, also mit dem Stoppen des Schwingens der Moralkeule. Ja, da hat mich ein Buch dazu vor allem bewegt, was insgesamt aber nicht in den Top 10 gelandet ist, weil ich es insgesamt nicht so gut bewertet habe. Ich glaube, 3 Sterne hatte ich vergeben. Das war das Buch von Sarah Wagenknecht, falls ihr euch noch erinnert. Es hat mich beeinflusst, zum Nachdenken angeregt, aber auf der anderen Seite vertritt sie halt viele Meinungen, der ich nicht bin. Und deswegen, ja, es hatte schon einen Nachhall bei mir, aber andererseits waren da auch einige Sachen, wo ich nicht zustimme, und deswegen habe ich keine 5 Sterne vergeben können. Jo. Jetzt hatte ich das auch nochmal erwähnt. Ich habe leider den Titel des Buches vergessen, aber müsst ihr einfach mal gucken in meinen Lesemonaten oder so, keine Ahnung. Und jetzt habe ich doch fast 45 Minuten gequatscht. Es tut mir leid, eine Überlänge, aber hiermit stoppe ich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und schaltet auch oder hört das nächste Mal auch wieder rein, bitte. Dankeschön.